Gut, ich habe das Zeichen bekommen, dass wir anfangen können. Zwei kommen noch verspätet irgendwann nach. Eins vorweg noch, die nette Microsoft hat uns da so Giveaways gegeben. Application Lifecycle Management mit Visual Studio 2010. Ah, passt. Dann Arbeiten mit TFS 2010. Ich möchte nicht irgendwie dummen Fragen stellen und antworten und dann verteilen, sondern ich glaube, ja, wer wirklich Bedarf daran hat beim Gehen, bitte die zwei Bücher sich drum reißen und drum streiten. Und dann haben wir noch Planning Poker Cards. Wer kennt eigentlich Planning Poker nicht? Okay, also nicht normales Poker spielen, sondern Planning Poker ist einfach nur ganz kurz erwähnt, vielleicht beim Schätzen von User Stories, beim Scrum-Prozess, dass ich nicht sage, ich schätze, diese Story braucht jetzt so und so viele Stunden, sondern dass man nur so Pi mal Daumen sagt, ich schätze, das braucht. Es gibt auch, also diese Pokerkarten haben Werte, im Endeffekt eigentlich normalerweise Fibonacci-Zahlen, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, damit sage ich nur, das ist schwierig oder leicht umzusetzen. Es gibt auch so Systeme, die verwenden T-Shirt-Größen, Small, Medium, Large Stories. Ja. Also da geht es einfach nur darum, dieses ungefähre Schätzen. Und deswegen gibt es dann noch so Planning Poker Cards. Bitte dann nachher beim Gehen vielleicht nehmen. So, geht das Ding. Passt. Was wollen wir uns anschauen? Das Customizing vom Team Foundation Server, beziehungsweise dazu auch verstehen, wie der TFS im Hintergrund intern funktioniert. Damit nämlich gibt es die Möglichkeit, den Entwicklungsprozess anzupassen an den Entwicklungsprozess, wie Sie ihn brauchen. Möchte aber vielleicht vorab trotzdem noch dazu sagen, natürlich macht es Sinn, das bestehende Prozessmodell, soweit es geht, zu verwenden. Das komplett umzudrehen und komplett anzupassen, wird natürlich irgendwo Probleme bereiten. Ja, das geht hin dazu, dass ich vielleicht diese Estimated Hours, wenn ich die nicht verwende und mein eigenes Stundenfeld habe, müsste ich alle Reports anpassen, müsste ich alle Burndown-Charts anpassen, die ja diese Zahl berechnen. Also man muss aufpassen beim Customizing, was passe ich an? Deswegen ist es vielleicht nicht ganz so easy, aber das soll einmal dazu dienen, zu verstehen, was können wir überhaupt machen und teilweise, wie geht's? Sprich, welche Work-Item-Typen gibt es im Hintergrund, Workflows. Dazu gibt es States, also typische Workflow-Elemente wie einen Status, der ändert sich in den nächsten Status. Dazu gibt es Übergangs-Transitions, Work-Item-Tracking. Wir haben Queries, Abfragen auf unsere Work-Items und hinter dem Gesamten steckt eben ein Prozess-Template, sprich Scrum-Template oder MSF Agile, CMMI, diverseste andere oder unser eigenes Prozess-Template, wenn wir es ganz anders wollen und wie wir das eben anpassen. Und zum Abschluss wollen wir auch noch ein Projekt von uns zeigen, wo wir den Team Foundation Server so umgebogen haben, um ihn nicht als Entwicklungsprozess-Tool zu verwenden, sondern als Ticketing-System. Wo ich Elemente erfasse, die haben ein State und ich verwende den Workflow und verwende das System komplett für was ganz anderes. Wäre eine Möglichkeit. Was ist anpassbar? Das ist eigentlich ein relativ altes Bild vom alten Team Foundation Server, ist aber noch aktuell gültig, auch für den neuen. Im Kern ist der Team Foundation Server und rundherum sieht man dieses weiße Band und da drinnen ist Projektmanagement, Requirements Engineering, Version Control, Test Case und so weiter. Und das ist genau das, worum es uns geht. Das können wir anpassen. Dass rundherum auch noch wir ein Office haben, das wir verwenden, ist jetzt ganz nett, aber ist jetzt nicht so das Kernthema. Das heißt, was wollen wir anpassen? Die Projektmanagement-Elemente, das heißt dieses Burndown-Chart, die Velocity, das ist diese Kennzahl, wie schnell arbeitet das Team. Und auch solche Queries, was ist offen, was ist angefangene, erledigte Items, genau dieses Taskboard, das wir vorher gesehen haben, kann man anpassen. Und dann diese klassischen Fragen, auch Reports kann man definieren, wie viele Bugs sind offen, Bugrates und so weiter. Was wir uns nicht anschauen, das würde den Rahmen dann da sprengen, ist das Version Control, sprich Check-in. Haben wir schon ein bisschen angerissen. Ich kann natürlich irgendwelche Check-in-Policies definieren. Das würde ich auch ein wenig unter Customizing verstehen. Dieses, ich muss beim Check-in, beim Source Control den Source Code zuweisen zu einem Work-Item. Da kann man Regeln definieren. Das ist auch alles anpassbar. Nehmen wir aber außen vor. Und auch dieses Test-Management, Test-Case und Virtual Labs, was da alles gibt, ist jetzt nicht Inhalt. Reporting, ja. Und Client-Software. Da ist auch ganz wichtig zu wissen, das waren diese, in dem vorherigen Bild, ich gehe nochmal zurück da, in dem vorherigen Bild, haben wir SharePoint, Expression, Office, Studio, Team Explorer, Web Access, Expensive. Was bedeutet das für uns? Alle kennen meistens die zwei Sachen, die wir schon gesehen haben, sprich den Zugriff im Visual Studio selber. Das wäre damit der Team Explorer gemeint. Dann haben wir das Web Access, das Portal, das haben wir auch schon gesehen mit dem Dashboard und auch mittlerweile das erweiterte Web Access bei der neuen Version, das kann recht viel. Dann haben wir auch die Integration ins Office. Ich kann über diese Team Explorer Installation am Client, habe ich auch meine Erweiterung vom Excel MS Project bis hin zur Outlook Integration, wenn man es will. SharePoint sowieso, ich habe meine SharePoint Dashboards, auf die gehen wir heute auch nicht genau ein. Aber was auch ganz interessant ist, und das ist die technische Erklärung, wie wir das auch bei diesem einen Praxisbeispiel verwendet haben, gibt es auch noch einen Webservice und ein Client API. Und das hat auch Eclipse genutzt. Sprich, auch mit der neuen Version gibt es auch eine viel verbesserte Variante, wie ich als Entwickler mit Eclipse arbeiten kann. Ist auch ganz interessant zu wissen, dass wir sie nicht mehr abgeschottet auf Visual Studio. Ich kann mit Eclipse das voll verwenden, das System. Oder auch meine eigenen Extensions programmieren, meine eigenen Zugriffe auf den Team Foundation Server, wenn ich es will, über dieses TFS Client API. Und neu beim Customizing möchte ich da nur kurz anreißen, was sich wirklich speziell auf das neue TFS 11 bezieht, diese Product Backlog Definition und das Iteration Backlog. Diese beiden Backlogs sind eigentlich nichts anderes als Queries und die kann ich auch konfigurieren. Das heißt Agile Project Configuration und Common Project Configuration. Das sind nichts anderes als zwei XML-Dateien, die werden wir nachher auch kurz sehen. Die kann ich definieren und somit kann ich diese neuen Features vom TFS 11 auch customizen. Und es gibt auch spezielle neue Features vom TFS 11, dieses Code Review, wie wir vorher gesehen haben, ganz kurz, ist nichts anderes als auch ein Workflow mit States und Transitions und dementsprechend Code Review, Request, Response Prinzip und beim Feedback das gleiche. Das ist auch zwar ein altes Bild vom Team Foundation Server, aber das Konzept dahinter, dass wir die Work-Items in der Datenbank drinnen haben und ein Work-Item ist alles. Das ist eine User-Story, das ist ein Bug, Impediment, all das, was ich so anlegen kann, was ich erfassen kann, wo ich sage, das ist mein Task, das ist meine Arbeit, das ist mein Test-Case, das sind Work-Items. Ja? Und die haben einfach nur eine andere Ausprägung, haben eine andere Gruppierung, haben andere Felder und die kann man definieren und die sind alle in der Datenbank vom Team Foundation Server drinnen. Dazu gibt es auch noch ein Data Warehouse und vieles andere. Wichtig ist eigentlich nur zu wissen, der kleinste gemeinsame Nenner, die Work Items sind die elementarsten Bestandteile, die können wir customizen und das sind unsere Stories, Tasks, Bugs, was auch immer. Und um diese Work-Items haben wir eben diese Workflows, diese Transitions, dazu haben wir Reports, dazu haben wir Dashboards und all das ist unter diesem Prozess-Template-Namen drin. Und das heißt, ein Prozess-Template, ganz unten steht dieses Scrum 2.0 Preview 3, heißt die aktuelle Version, die bei der jetzigen Version dabei ist. Das ist das Template, das wir vorher gesehen haben. Damit habe ich dieses Dashboard, damit habe ich dieses Feedback, Request, Response Prinzip, damit habe ich all die neuen Features. Ich kann aber nach wie vor ein neues Teamprojekt am Team Foundation Server anlegen und sagen, nein, ich hätte gern bitte Microsoft Foundation, also MSF for Agile Software Development. Wir sehen es nachher gleich, ein bisschen die Unterschiede von diesen Prozessmodellen, von diesen Prozess-Templates. Dann gibt es auch, wer kennt Kanban? Ja, doch recht viel, okay. Gibt es auch das Prozessmodell. Ja, könnte ich verwenden, wenn ich unbedingt will. Es gibt so Meinungen, Leute, die sagen, Kanban ist nichts für die Softwareentwicklung, weil es auch nicht von dort kommt. Aber das ist ein anderes Thema. Es gibt genauso Prozess-Templates für Kanban. Bis hin zu, wenn man will, kann ich mein Wasserfallmodell abbilden in diesen Prozess-Templates. Warum nicht? Das spricht nichts dagegen eigentlich. Ja? Und deswegen da nochmal kurz ein paar dieser zwei, drei wichtigsten Prozess-Templates beschrieben. Das eine ist eben das, was man beim TFSL verwenden sollte, um alle Features ausnutzen zu können, wären dieses Scrum 2.0 Template. Das heißt, das elementarste Bestandteil ist bei den Werkzeugtypen das Product Backlog Item. Darunter, sage ich mal, ist dann der Task. Das heißt, wir haben unser Product Backlog, da drinnen sind Items drinnen. Und im Sprint habe ich dann damit hole ich mal das Product Backlog Item in den Sprint hinein und mache Tasks dazu. Nochmal das Bild dazu, also einfach als Erinnerung vielleicht, nochmal zum Thema Scrum, diese Iterationen und Daily Scrum halt. Ja. Und wir haben Impediments, wir haben, also sprich Probleme, die auftreten können, die kann ich genauso erfassen im Team Foundation Server, wenn ich es will. Ich würde aber aus der Praxis wieder bei uns von einem Projekt sagen, ich würde es eigentlich nicht tun in einem normalen Team von 1 bis 5, 6, 7, maximal 10 Leuten, weil dann habe ich mein Daily Scrum Meeting in der Früh und dann sage ich, ich habe folgendes technisches Problem, meine Workstation geht nicht, der Server bildet nicht, und dass ich da jetzt wirklich im System ein Impediment eingebe, wo ich sage, ganz ehrlich, wir können kommunizieren, wir können reden miteinander, ist fast ein bisschen effizienter. Bugs aber würde ich sagen, sehr wohl, das ist sehr wohl wichtig, dass wir Bug-Tracking haben, und das ist natürlich auch ein Feature vom Team Foundation Server, wenn wir den schon haben und nutzen, dann sollte man auch das Bug-Tracking nutzen. Das heißt, Bug ist auch genauso ein Work-Item, das hat einen Titel, das hat einen Status, hat Zustände, und ich kann genauso sagen, ich checke meinen Code zu einem Bug ein und habe damit den Bug gefixt. Und kann nachher dann schauen, in meinen Reports, ich habe so und so viel Bugs, so und so viel Bugs, eine Bug-Rate, wie viel ist offen und so weiter. Ja, diese Code-Review und Feedback, Request-Response, Work-Items, nochmal der Vollständigkeit halber dabei. Genauso der Test-Case, haben wir auch schon vorher gehört. Der Test-Case ist genauso erfasst von den Testern, ja, und ist genauso ein Work-Item. Im Unterschied dazu, auch für die, die es vielleicht vom, wer kennt trotzdem, wer arbeitet mit MSF for Agile, wem sagt diese Prozess-Template etwas? Einer? Fast niemand, okay. Das ist halt von der alten Version, 2010 und davor gab es das schon immer. Dieses Prozessmodell, was ist der Hintergrund? Ich sage mal, fast das Gleiche. Es ist jetzt nicht viel anders. Ich kann halt mit dem im neuen Server nicht die neuen Features nutzen. Aber ich kann genauso eine User Story definieren, was einem Product Backlog Item entspricht. Ich habe darunter dazu einen Task. Ist nichts anderes. Ich habe einen Issue, was halt beim neuen Impediment heißt. Das ist, wir haben ein neues Wording halt. Und das war's. Wir haben genauso einen Bug und einen Test Case. Ja, um es auch eben vollständig da zu haben, dieses CMMI-Modell, dieses aufgeblasene, volle, große, dort gibt es zum Beispiel noch ein Requirement, das ich so definieren kann. Also ich kann da Requirements Engineering, hat da einfach mehr, eine höhere Gewichtung. Ich kann einen Review dort auch als Task schon definieren, als Work-Item definieren. Und was auch interessant ist, das ist eher vielleicht für die, die jetzt sagen, Scrum betrifft mich nicht so sehr, ich habe ein Fixpreisprojekt, und wir haben dort nach Ablauf der Zeit nur mehr Change Requests. Und ich will diese Change Requests, die ich auch abarbeiten will, als solche erkennen. Dann ist es oft interessant, dass ich nicht dann eine Story und einen Task so definiere, sondern ich will das so ganz wichtig groß aufhängen, das nenne ich Change Requests bei uns im System. Dann ist möglicherweise CMMI interessant vielleicht. Ja. Und deswegen glaube ich, ist es gut zu wissen, welche primären Prozess-Templates gibt es denn zur Auswahl, weil er fragt mich ja auch, der TFS, wenn ich sage, neues Teamprojekt anlegen, fragt er mich, welches Prozess-Template denn? Und dann sollte ich wissen, was wähle ich da? Wie gesagt, unser Vorschlag wäre mal Scrum 2.0, das neue am TFS, aber das sollte im Hinterkopf haben, welche Möglichkeiten gibt es denn sonst dazu noch? Ja, das, was ich vorher noch gemeint habe, bei den Work-Items, gibt es als Beispiel, da habe ich mal den Task, sehen wir da jetzt den Task. Ja? Das heißt, was gibt es da für Zustände? Und ich habe da jetzt verglichen MSI for Agile versus dieses CMMI. Und man sieht einfach schon, das ist eine ganz normale State Machine. Das ist ein ganz normaler Workflow. Der hat einen State, ich bleibe jetzt beim MSI for Agile, neu und geschlossen. Also, aktiv und geschlossen. Klar, ja, klingt einfach logisch. Das Ding wird neu angelegt, wird damit aktiv. Und dann haben wir noch gewisse Gründe, Transitions, sage ich jetzt einmal schon, warum ist er geschlossen. Und das Gleiche ist halt rechts bei diesem CMMI, der ist ein bisschen umfangreicher, da kann ich schon einmal sagen, das Ding ist einmal nur vorgeschlagen. Also durch diesen State definiere ich, wie schaut das Ganze aus, wie gehe ich mit dem Task um. Und all das, warum sehen wir das ja auch, das ist natürlich anpassbar komplett. Das ist dynamisch. Ich kann da später sagen, ich hätte gern ein Work-Item-Typen nach einem eigenen Namen. Und da drinnen habe ich 20 States mit 100 Transitions, mit verschiedensten Grundgründen, warum ich von einem in den anderen State darf. Ich kann meine eigene Workflow-State-Machine dort reinbauen, wenn ich so will. Das ist auch noch, man sieht es ein bisschen bunter, das ist ein Screenshot vom alten Visual Studio, ist beim neuen aber ident, deswegen habe ich mich da noch auf den alten bezogen, ist beim neuen nicht viel anders, außer Monochrom-Items, haben wir schon gesehen, Icons, dieses Monochrom. Und wichtig eben beim Task zu den States und diesen Transitions, die Gründe, wann ich von wo noch hinkomme, sind auch noch die Felder, klar. Ich habe einen Titel, ich habe einen Assigned to, ich weise jedes Work-Item einem User zu in meinem Team. Und ganz, ganz wichtig ist halt, dass ich mache da den State, immer im Endeffekt der war jetzt gerade new. Und diverseste andere Felder. Und da ist eben die Frage auch für uns, passt das für meinen Entwicklungsprozess, für mein Modell? Und genau da muss ich es nicht genauso annehmen. Ich kann zumindest vielleicht auch die Frage, die man sich dann stellt, vielleicht passt mir Scrum 2.0 Template, wunderbar vom neuen TFS 11, aber ich hätte gerne neue Felder. Und wir sehen schon da, das ist eine kleine Adaptierung des Task für uns. Wir haben auch ein firmenintern ein Anekon-Prozessmodell. Das ist kopiert von einem MSF Agile oder vom Scrum 2.0 Template. Und wir haben einfach nur da, sehen wir, Original Estimate ist schon bekannt, aber rechts daneben haben wir Remaining Completed. Uns einfach wichtig, nicht nur eine Zahl reinzuschreiben, wie viel wurde geschätzt und ich reduziere es immer und habe eine Zahl, sondern ich will immer wissen, was war der Original Estimate und ich trage Remaining und Completed ein. Also ich sehe immer den aktuellen Zustand und wie viel war denn mal geschätzt. Wenn man es will, also das ist nur ein Beispiel. Oder ich mache mein eigenes Titelfeld irgendwo hinein. Da bin ich frei in der Definition. Dann kann man auch Links definieren. Ich kann Work-Items mit anderen verlinken. Eigentlich schon mal klar, weil ich kann ja mein Product-Backlog-Item mit dem Task als Parent-Child-Relation verbinden. Genauso kann ich sagen, das ist ein Nachfolger, ein Vorgänger oder einfach ganz trivial, ich kann einen Hyperlink als Link-Typen reingeben. Ist dann interessant, wenn ich zu einer Story, zu einem Task Informationen brauche, wie das ist mein Screenshot, das ist meine Story dazu, da habe ich mein Mockup. Das würde ich gerne drinnen haben als Attachment oder noch besser, ich lege es im SharePoint ab und mache einen Link einfach nur drauf. Noch gescheiter. Ein Dokument, nicht 100 Mal Attachments und mache einen Hyperlink da rein. Oder ich mache andere Linktypen, wenn ich es brauche. Wäre auch anpassbar. Somit da ein paar Fragen aus der Praxis bei uns, aus den Projekten, die immer wieder gekommen sind. Wie erkenne ich einen Change Request? Wir haben es vorher schon kurz gesehen. Ja, das ist beim CMI-Template dabei. Allerdings verwende ich das Prozess-Template nicht. Ich möchte das Scrum 2.0 Template machen, möchte aber einen Change Request besser erkennen. Naja, dann nehme ich vielleicht einen Task und mache trotzdem einen eigenen Work-Item-Typen CR vielleicht dazu. Oder ich mache ein eigenes Feld dazu, damit ich später tracken kann, das war ein CR. Dann im Normalfall, haben wir schon noch genau in Erinnerung, vielleicht von vorher, diese States. Nur CMMI war im Zustand vorgeschlagen. Das andere beim MSF Agile Template, da war ja dieser Task, der erste Zustand, aktiv gleich. Das heißt für mich, wenn ich eine Story schreibe und ich bin vielleicht doch nicht der Entwickler, sondern ich bin jetzt der Scrum Master, der Product Owner eigentlich und ich definiere mal meine Story, definiere ich einmal nur Stories runter und die sind nicht aktiv einmal. Die sind nur mal, ich denke mal dran, ich plane sie vielleicht und dann hätte ich gerne einen Zustand neu und dann erst aktiv. Also sprich, ich möchte in diese States eingreifen und will die States nur leicht ändern. Ich muss ja nicht neu schreiben alles, aber ein bisschen manipulieren. Und was auch bei uns immer wieder der Fall ist, mehr Bug-Informationen oft. Dieses Bug-Template ist nett und gut, sowie Schritte zum Reproduzieren, Screenshots attachen und so weiter. Nur oft möchte ich trotzdem noch ein bisschen mehr dazugeben. Für richtiges, professionelleres Bug-Tracking fehlt ein bisschen was. Und da kann ich einfach da sagen, ich mache bei 2, 3, 4 neue Felder. Und ich kann auch Security einbauen. Ich kann auch dann bei diesen Übergängen von State A zu State B definieren, welche Benutzergruppe darf den Task ändern auf einen anderen State. Wenn ich das will. Ich bleibe da bei Screenshots, weil das Durchklicken ändert nicht viel an der Sache, dass es eigentlich relativ simpel ist. Das ist, wie gesagt, nochmal Screenshots vom alten Visual Studio. Im neuen ist es ident und es ist sogar so, dass dieser Prozess Template Manager in denselben Menüs zu finden ist, da hat sich noch gar nichts verändert. Liegt doch vielleicht daran, weil es noch eben die Beta-Version, vielleicht kommt das noch anders nach. In der aktuellsten Version ist es 100% ident. Was sieht man da? Beim Team Explorer, wie vorher auch schon, rechten Mausklick gibt es Prozess Template Manager. Das heißt, ich kann von meinem aktuellen Team Foundation Server Klick, weiter, sehe ich alle installierten Prozess-Templates. Die kann ich mal downloaden. Das heißt, genau das ist schon mal da das Wichtige. Will ich mal mit diesem Prozess-Template spielen, werde ich sie downloaden. Und wir sehen da auch, das ist halt noch vom alten MSF4Agile, MSF CMMI und unsere Anycom-Prozess mit verschiedensten Versionen vielleicht. Und ihre eigenen, was auch immer sie wollen, können sie ab- und downloaden. Das ist der Punkt eigentlich. Sprich, nach dem Download lade ich mal die Files runter und das sind XML-Dateien. Ganz simple XML-Dateien. Die liegen bei mir auf der Festplatte. Damit kann ich lokal arbeiten und ich kann sie im Visual Studio im Design aufmachen, kann da was ändern, mir anschauen. Das sehen wir alles gleich. Und dann spiele ich sie im Server wieder ein. Und dann kann ich in Zukunft von einem neuen Projekt mit dem neuen Prozess-Template ein neues Projekt verwenden. Auch noch eins, ja, vielleicht vorweg, Tools, Process Editor. Für die, die das im Menü nicht haben, das werden die meisten sein, braucht man doch eine Extension, Codeplex, beziehungsweise in der Visual Studio Gallery.com oder wo das zu finden ist, ist das der Team Foundation Server Power Tools, gell? Oder? Passt. Ist eine Extension, die installiere ich, dann habe ich diesen Prozess Editor, das Menü im Tools. Ja. Und dort habe ich dann alles drinnen, was ich tun kann. Wir sehen da jetzt dieses Open Process Template. Das ist einmal der Schritt Nummer 1. Und dann öffne ich genau dieses XML-File, das ich vorher downloadet habe. Ja? Also erst Prozess Template downloaden und dann mit diesem Design aufmachen. Und da sehen wir schon, relativ eigentlich ziemlich einfach. Wir sind da unter Work Item Tracking. Klickt mal links rein. Und ich sehe rechts alle verfügbaren Work Item Typen. Und in dem Beispiel von MSF Agile, Bug. Shared Steps ist eine Ausprägung vom Test Case. Task, User Story Issue. Genau das, was wir eigentlich vorher schon gesehen haben, diese Work Item Typen, sind auch nichts anderes als XML-Dateien. Ja? Das heißt, für die meisten ist wohl der Designer am besten, aber für einen XML-Guru und der sich da mit diesen XML-Dateien auskennt, auch im Notepad arbeiten, kein Problem eigentlich. Bin aber doch eher dafür, dass man da halt im Tool arbeitet. Ist ein bisschen einfacher und wir sehen auch links rot dieses New und Edit. Ja? Das ist ja noch da, ich kann jederzeit mit New einfach ein neues Work-Item-Typ anlegen, den ich nachher verwenden kann. Gescheiterweise aus der Praxis eben ist natürlich schon der Fall, dass ich sage, was wir auch mal gemacht haben, den Task nehme ich als Kopie, ja, ich kopiere mir physisch auf der Festplatte genau dieses Task.xml, kopiere es mal um in meinen cr.xml, ändere halt drinnen im XML den Namen und habe damit nachher dort ein neues File drinnen. Also ich kann mit Designer arbeiten oder mit einem Explorer, mit Notepad, wie man halt will. Gehen wir mal zurück und dann, genau, Bug, doppelklicken und dann bin ich in diesem Task.wit zum Beispiel drin, also vom Task jetzt. Und wir haben dazu die Liste aller Felder vom Task oder vom Bug oder vom was auch immer ich jetzt da aufgemacht habe. In dem Fall halt mein Task. Das heißt, ich sehe da meine Felderliste. Und dort kann ich jederzeit New, Edit, Delete, ich kann Felder rauslöschen, ich kann Felder hinzufügen. Dann natürlich sind die kleinen Details wichtig, natürlich, welche System.assigned sein, du verwende ich Systemfelder, mache ich eigene Felder. Diese, dann wird es natürlich, ich sag, ein bisschen komplizierter. Aber generell ist das einmal der erste Weg dorthin, wo ich jetzt da Felder ändern kann. Ich kann da einfach ein neues Feld hinzufügen und sage Feldtyp String und das war's. Und sage RefName, das ist vielleicht mein Anecom.irgendwas Name oder Ihr Unternehmensname.feldname. Es braucht nur irgendeinen internen, eindeutigen Bezeichner. Ja. Na und nach der Felddefinition sage ich noch, na wo ist es denn bitte in meinem Form sichtbar? Und wir haben auch im Hintergrund vielleicht jetzt schon klar, im Visual Studio sehen wir es ja, in meinem Work-Item, in meinem Task sehe ich die Felder und ich sehe sie im Web, im Web-Access. Da brauche ich dazu nichts tun, ich brauche nur das Feld definieren. Da drinnen definiere ich dann jetzt eine Art vom simplen Layout. Wir sehen links diese Gruppierung. Ich habe Gruppen, ich habe Tab-Groups, ich habe Tab-Pages. Also es ist ein bisschen an WinForms angelehnt noch. Und ich kann einfach gewisse, was haben wir da in der Auswahl gerade? Ich muss halt eine Gruppe, eine Control-Description und Attribute definieren wie, das ist jetzt der Label und das ist der Typ und das war's, sage ich jetzt einmal. Es ist relativ simpel, man muss sich es einmal angeschaut haben und durchklicken. Das heißt, ich definiere das Layout, kann es aber auch gleich mit Preview öffnen und sehe sofort nachher, aha, so wird das nachher ausschauen. Und ich glaube, das ist wieder genau, was wir vorher schon gesehen haben. Dieses dort, wo ich jetzt meine Felder eingebe und da kann man eben einfach so Gruppen definieren. Man ist natürlich ein bisschen eingeschränkt. Ich habe Labels, Textboxen, HTML-Controls und das war's, und der Comma-Box, ja, für Feld, für Gruppenauswahlen. Das war's schon. Also viel kann ich mich da nicht spielen, aber es reicht eigentlich. Ja. Also es gibt auch noch die Advanced-Szenarien, wo man auch noch Custom-Controls hineinbringen soll. Davor rate ich ein bisschen ab. Das kann nämlich schwierig werden, aber es geht. Aber fürs Erste sollte das ausreichen. Ich mache meine eigenen Felder, Labels, Textboxen, sonst was und kann da das sehr schnell erweitern. Ja, und dieser dritte Tab neben Field, Layout und Workflow, ja, ist der Workflow selber. Und das ist genau das, was wir vorher kurz so schematisch gesehen haben. Nochmal da wirklich, wie schaut es im Designer jetzt aus? Und diese roten Boxen sind die States. Wir haben Active und Closed. Genau von diesen MSF for Agile, ist es diese simple Form. Und wir haben die Transitions, eben die Übergänge von einem State zum anderen. Und wir sehen eben ganz klar, bei der Neuanlage, Reason New, wieder Active. Und dann gibt es eine Transition von Active auf Closed mit mehreren Reasons. Und dort kann ich eben auch mir überlegen, von meinem State von zum anderen State gibt es mehrere Gründe, warum kann er geclosed werden. Weil er completed ist, weil er obsolet ist, weil er deferred ist, weil er gecuttet wurde oder andere Reasons. Und ich mache einen neuen State dazu. Also ich kann da mein voll aufgeblasenes Workflow-System hineinbringen. Und auch noch Erweiterungen wie Actions. Ich kann Felder reinbauen, dass automatisch ein Feld logischerweise wie da activated by setze ich. Ich setze automatisch Zeitfelder, ich setze irgendwelche User-Informationen oder andere Felder, die ich da brauche. Das ist so ein bisschen zusammenfassend, was kann man da machen? Oder das waren auch die Fragen, die ich da vorher mir gestellt habe. State new zum Beispiel, einen neuen State reinbringen, ist oft einmal interessant. Und wenn ich das mache, muss ich auch eine Transition einbauen von new auf active. Ich kann Security einbauen, andere Bedingungen abfragen. Das wäre das Gesamte nochmal von den Work-Items. Was kann ich bei einem Work-Item definieren? Ich kann die Feldliste ändern, also die Fields. Ich habe Regeln. Ich kann natürlich Pflichtfelder definieren. Das sind noch ein paar Details. Ich kann Wertebereiche definieren, Gültigkeitsbereiche. Ich kann das Formular definieren, das Layout, wo ist mein Element positioniert. Ich habe die States, die Übergänge von State A zu State B. Und ich kann auch noch Links definieren. Und was auch ganz Wichtiges ist beim Team Foundation Server, seit jeder Version schon, eine Historisierung. Das heißt, ich habe immer ein Tracking, wer hat wann was geändert. Und das ist eigentlich auch ein bisschen die präferierte Variante zu nutzen versus Security einbauen. Security ist immer gut und wichtig, klar, dass ich sage, nur das Team hat Zugriff auf das Projekt, aber dass ich jetzt noch vielleicht States, Transitions validiere und nur die Benutzergruppe darf den State auf gültig ändern, würde technisch gehen, ist aber bei großen Projekten bzw. bei vielen States und so weiter, wird es einfach bald einmal unwartbar. Da ist eher eine Best Practice von uns, wo ich sage, ich würde eher dazu raten, ich würde es so lassen, wie es ist. Jeder darf alles tun. Da geht es wieder um Kommunikation, sage ich jetzt mal eher. Ich löse das Problem nicht mit Security-Regeln, sondern einfach mit Kommunikation und sage, Leute, ihr dürft es mal alles tun. Aber natürlich, wir machen es trotzdem richtig. Und für den Fall des Falles habe ich die History. Und ich kann es trotzdem rausfinden, wer hatten wann was gemacht. Und sage ich so, und da lernt man halt draus. So ein bisschen als Learning von unseren eigenen Projekten. Ja. Passt. Und das wäre so nochmal so beispielhaft diese drei Probleme, diese vier Probleme da, die ich so relativ leicht lösen kann. Vielleicht haben wir noch Zeit, vielleicht kann man das auch wirklich tun und Sie sehen auch. Das heißt, einen Change Request erkennen, könnte man neuen Work-Item-Typ machen. Sehr. Neue States einführen. Eigentlich kein Problem. Mehr Bug-Informationen, neue Felder kann ich reinbauen. Alles kein Problem. Security einbauen. Ja, also das wären so beispielhaft so diese leichten Möglichkeiten, ja, von einem Prozessanpassung. Ja, das ist nochmal vielleicht ein nicht ganz so wichtiges Bild, dieses einfach die Variante da mit dem neuen States. Also da überlege ich mal irgendwo anders gerade. Das ist jetzt von der Architecture Edition, von dem Modeling Project, benutze ich gerade da irgendwelche, ich zeichne irgendwelche States halt auf, um einfach nur da zu zeigen, was will ich denn machen, plant es halt. Neu, active, resolve, closed, was auch immer. ich kann mir da halt wirklich meine Workflows zusammenbauen, wie ich es brauche. Und das ist, glaube ich, einmal das Wichtigste von diesem Customizing. Da würden wir auch schon sehen, da haben wir bei unserem Prozess-Template mal früher gemacht. Ja, und da kann ich jetzt halt nicht nur ein neues Work-Item anlegen mit den bestehenden, sondern auch dazu CR. Wir haben es halt so genannt. Wenn ich will, kann ich. Und ich kann darauf natürlich später auch meine Queries aufbauen. Ich kann darauf sagen, ich mache meine Abfrage, auf wie viel CR gab es denn? Und ich kann dort andere Felder einbauen. Ja. Da wäre so ein Bug-Template das Beispiel, wo wir wesentlich mehr Felder eingebaut haben. Da gibt es dann auch Data Actions. Man weiß, was da drin ist, noch Tabs mit anderen Feldern. Es gibt Milestones, Releases, Resolved in Bills ist ja automatisch dabei, Cause, Fix, Change. Das sind nicht Standardfelder. Ich kann da reinbauen, was ich will, und da haben wir zum Beispiel unser Bug-Template einfach um einiges erweitert. Was zum Thema Customizing vielleicht noch ein bisschen am Rande dazu gehört, wären die Queries. Wir haben es auch schon vorher gesehen, wenn ich sagen will, was sind denn bitte meine Available Items, was sind denn meine Bugs, dahinter stecken immer Queries und ich kann sehr leicht einfach Queries zusammenbauen. Abfragen, ich hätte gerne alle Work-Item vom Typen CR, vom Typen Bug, vom Typen Task, was auch immer, und speichere sie mir als meine privaten Queries ab oder das Team-Queries. Das Wichtige ist dafür, das ist zwar wie gesagt noch ein alter Screenshot, aber beim neuen schaut es genauso aus, halt noch nicht bunt nochmal. Ich habe meine Work-Items im Team Explorer nach wie vor, Work-Items, meine Queries drinnen. Die öffne ich. Wir sehen auf der linken Seite nochmal da jetzt. Ich kann da meine Felder zusammenbauen, also sprich ganz normale, simple und oder Logik einbauen, Work-Item-Typen abfragen. Ich kann da meine Queries zusammenbauen, wie ich sie immer brauche. Und das ist schon ein wichtiger Bereich. Hier, Frage? Okay, also die Frage ist, wie ich von einem bestehenden Projekt das Template ändern kann. Genau, also normalerweise der saubere Weg wäre natürlich, ich plane mir mein Prozess-Template, bevor ich das Projekt mache. Klar, ja. Das geht recht leicht mit diesem Downloaden, Uploaden, wie ganz am Anfang kurz gezeigt, und dann sage ich neues Projekt. Also Wiederholung kurz. Wird nicht immer gehen, ja, oft. Mache ich aber gern kurz, das zeige ich halt dann ganz kurz her. Upsi, verklickt, falsche Taste. So. Und zwar, da habe ich noch meine virtuelle Maschine, passt. Ich zeige es ganz kurz her, einfach. Ja. Und zwar muss ich nur darauf schauen, dass ich unter. Ich muss ein Projekt öffnen, glaube ich. Sekunde. Gutes Beispiel, auf der virtuellen Maschine habe ich diese Erweiterung nicht installiert, deswegen finde ich es da jetzt gerade nicht, aber ich habe es bei mir lokal ja auch. Ich habe ein lokales 11er Studio und ich möchte es einfach nur trotzdem zeigen, weil es ist ja eine gute Frage ist. Und es ist immer wieder, dass ich in einem Projekt was ändern muss. Was auch immer, nein, ich kann alles machen, ja? Nur klarerweise, wenn ich Felder lösche, die ich in Verwendung ist, die sind weg. Ja. Felder, Datentypen ändern, glaube ich, da wird er meckern. Dann wird er beim Speichern sagen, mag er nicht. Weil er die Angst hat, dass er beim Prozess, den wir einspielen, Feldinformationen verliert. Von typische Zahl auf String umwandeln und umgekehrt. Das heißt, wir haben da, und wenn er gleich da ist, Tools, da ist es eben bei mir da, Prozesseditor. Und dann Work-Item-Types. Und jetzt kann ich sagen, ups, nochmal zurück. Ich kann nicht ein gesamtes Prozess-Template im Gesamten dann ändern, sondern nur Teile davon. Deswegen sage ich dann nicht Prozess-Template Open und Upload, Download, sondern Work-Item-Types. Und jetzt kann ich sagen Open with Work-Item-Type from Server. Und dann kann ich es auch wieder importieren in den Server hinein. Das ist dann genau die Vorgehensweise. Also ich würde sagen Open with from Server. Jetzt werde ich da leider gerade, das wird da jetzt lokal nicht gehen, weil ich da jetzt kein Internet habe. Aber Und dann gehe ich auf mein Projekt, hole mir von meinem bestehenden Projekt die Definition von einem Task und kann das fortändern und wieder uploaden. Und das Problem, wahrscheinlich auf die Frage nochmal genau, ja, also neue Felder, kein Problem, Felder löschen, auch kein Problem, die sind halt wirklich weg. Feldtypenänderungen, ich glaube, dass sie eigentlich das am meckern wird. Aber genau das ist die Stelle, wo man es dann tun muss. Und deswegen die Empfehlung natürlich, so früh wie möglich nachdenken und schauen, was ist eigentlich das, was ich brauche. Und nicht während der Lebenszeit vom Projekt einspielen. Das geht dazu natürlich auch da, wenn ich sage, ich habe Reports, die drauf hängen, ich habe gewisse Kennzahlen, wie meine Estimated Hours, wenn ich das Feld ändere, geht kein Report mehr. Also das Customizing ist größeres Thema, als wir es heute behandeln könnten. Deswegen sollte genauso dieses, die Richtung geht's, das können wir alles tun. Wenn es wirklich darum geht, ins Eingemachte zu gehen, wird es nicht ganz so leicht. Ja. Ist die Frage? Ja. Bei den Queries noch abschließend dazu, wenn ich meine Queries definiert habe, egal ob Private Queries oder Team Queries, was ja wirklich ganz fein ist, ich kann zum Beispiel auch im Excel aufrufen dann. Also sprich, ich bin Administrator vom Projekt, ich mache mir meine Team-Queries und sage, ich hätte gerne spezielle Dashboards, die ich jedes Mal in der Früh sehen kann. Weil ich will, dass der Projektleiter oder Scrum Master, wie auch immer eigentlich heißt, gewisse Reports sieht. Da haben wir Resolve Bugs, User Stories Delivered. Das sind zwar noch vom alten TFS-Reports, aber wir haben genauso Gültigkeit. Open Impediments, Open Issues. Ich kann meine Queries bauen, wie ich will, speichere sie ab und kann mir dann ein Excel-Dokument bauen. Und in der Früh mache ich mein Excel auf und sage nur mal Refresh. Das ist ganz nett. Gut. Ja, gerne. Nein, das ist richtig, das geht nicht mehr. Das geht nicht mehr. Naja, ja, komplettes Projekt. Entschuldigung. Ja. Mhm. Ja. Mit vertretbarem Aufwand, also mit der Einschränkung würde ich sagen, schwierig. Aber mit normalem Aufwand, es gibt von Coplex genauso ein Tool, ein Project Migration Wizard. Der kümmert sich genau um sowas. Nur sowas blind zu vertrauen, ist immer die Frage. Ja. Also unsere Vorgehensweise ist eigentlich das, also wir hatten das mit Team Foundation Server von Version zu Version Upgrades und dann Projekte einspielen, Prozess-Templates nachschießen, dann gehen die Reports plötzlich nicht mehr. Es sollte aber gehen, also ich würde es ganz genau, ich würde im Endeffekt normalerweise, also der Punkt ist auch der, lebenslang, also große Projekte, die wirklich lang laufen, über viele Jahre, brauche ich denn wirklich zum Tag der Umstellung die gesamte Historie? Das ist der Punkt, bei uns war es dann oft so, diese Best Practice, bevor ich jetzt extremen hohen Aufwand betreibe und da Prozess-Templates migriere, damit ich auch ja die alte Historie mitbekomme, ja, ist es vielleicht intelligenter, doch ein neues Projekt auf einem neuen Server anzulegen oder einfach ein neues Projekt mit dem neuen Prozess-Template und dann importiere ich den Source-Control, das ist das kleinste Problem, und dann meine Tasks vielleicht. Ja. Die History wird eher verloren gehen, dass ich wirklich eine History ziehen kann. Aber da bin ich eher, wo ich sage, Best Practice, simplerer Aufwand und ich verliere lieber zum Tag X die gesamte alte History, weil mir ist egal, welcher Entwickler vor 5 Jahren die Zeile verändert hat, vielleicht. Vielleicht, ja. Wenn nicht, wird es schwierig, gebe ich Ihnen recht. Also das ist sicherlich das Problem davon, dass wir uns bei einem Prozess-Template auf etwas festlegen und das nach 5 Jahren ist einfach schwierig umzustellen, eigentlich praktisch nicht. Da sage ich lieber Cut machen. Und als auch ein gutes Extrembeispiel möchte noch abschließend ein Projekt von uns zeigen vom Vorjahr. Das aber noch, glaube ich, im Jänner, Februar fertig wurde. Gell? Und zwar Interwetten. Kennen viele, sind in Wien. Und worum ging es dort? Ein Service-Request-Tool, sprich eine Ticketing-Erfassung. Ich glaube, das ist ein bisschen klein zu lesen. Machen wir so, das ist eine bessere Ansicht vielleicht, um das ein bisschen einfacher darzustellen. Es gibt einen Service-Request, der kommt vom Kunden zum Beispiel hinein, der ruft wo an, typisches Support, typischer klassischer Support. Und dieser Work Manager in dem Fall unterscheidet dann, dieser Service Request ist ein Incident, das ist ein Change, der geht in die Entwicklungsabteilung hinein oder ist er ein SysAdmin-Change, produziert auf jeden Fall ein Ticket und produziert Child Work Items. Sie haben es schon dort Work Items genannt, zufälligerweise. Das wirst du auch Work Items nennen und die Datenbank so heißt, ist das Zufall eigentlich. Ich springe vielleicht nochmal zu dem zurück. Das erklärt es noch einmal. Da steht auch Incident Change und SysAdmin Change und darunter sind nur nachher noch weitere States. Das heißt, der Hintergrund war auch der, dass sie wie bei so einem Ticketing-System, klar, ich habe einen State Approved, Approved First Level, Approved Management, Developer Testing und ich habe gewisse States, die dieses Element durchlauft halt. Eigentlich ein klassischer Workflow. Spezielle, und es gibt auch spezielle Work-Item-Typen von den Childs. Und das war auch noch dann so eine, ein State-Diagramm von einem Beispiel, wo man auch mal sieht, vom Altsystem, der Endkunde ruft beim Service-Desk an, der erfasst ein Ticket in ihrem Altsystem, dort werden E-Mails geschickt an den Kunden, wenn das und das gemacht ist, dann wurden händisch aus diesem Ticketsystem Tasks im TFS für Entwickler erfasst, wenn es ein Entwicklertask war, dann ging die Information meistens falsch oder nicht zurück, wenn der Task vom TFS fertig war. Und da war einfach die Anforderung und das Projekt, einfach eine Ablöse von diesem Altsystem zu machen. Eine volle Integration von einem neuen Produkt. Technisch haben wir entscheiden können oder entscheiden sollen, wie können wir das am besten machen. Dieses alte Tool ablösen, trotzdem eine TFS-Integration zu den Entwicklern zu machen und auch diese E-Mail-Notification zu gewährleisten, dass bei der Erfassung von einem neuen Task, bei einem State-Change, auch der Erfasser oder die Benutzergruppe E-Mails bekommt. Notifications, Achtung, neues Impediment oder was auch immer. Und dann war die Idee von uns, warum nicht ein TFS ausnutzen eigentlich? Das heißt, wir haben eben Workflows, wir haben States, die kann ich in unserem Prozess-Template abbilden. Springt runter, was da steht. Das heißt, wir haben ein eigenes Prozess-Template gemacht, komplett leer, mit einem Work-Item-Typ Service-Request, dort waren die Fehler drin, die der Kunde wollte, und dann war darunter als Parent-Child-Relation möglich, Work-Item selber. Die hießen halt gleich, wie das Element halt heißt. Ja. Und wir haben eben Parent-Child-Informationen, wir haben die Security. Ich brauche mich nicht um die Security kümmern, weil ich glaube, jeder Entwickler weiß, Security selber implementieren ist kein Spaß. Vom Windows-Identifizierung über ein IIS und Active Directory und Gruppen und Rollenmanagement. Ich nutze das TFS-System aus. Passt eigentlich. Wir haben Attachments. Ich brauche mich nicht großartig um Attachments kümmern. Upload von Dateien in Ticketsysteme und Bilderanzeigen. Kann der TFS alles eigentlich. Ja, und wie verwende ich das? Über das TFS-Client-API. Was heißt das? Die schematische Lösung dafür war eine Silverlight-Applikation. Wenn Silverlight-Entwickler da sind, weiß man kann nicht direkt mit dem TFS reden, sondern wir können nur mit der Außenwelt kommunizieren über einen WCF-Service. Mit Windows Communication Foundation gehe ich auf einen IIS-Application-Server und dort drinnen läuft mein Code, der dieses TFS-Client-API verwendet. Und das ist eigentlich anders als im .NET eine Referenz auf dem TFS-Server. Da kann ich sagen, mit .NET-Code greife ich auf meine Work-Items zu, liefere mir meine Work-Items, ich suche, ich frage alles ab vom TFS. Das heißt, über dieses TFS-Client-API kann ich den TFS komplett selber abfragen und kann damit das genau implementieren, was der Kunde von uns wollte. Wie eine, gib mir alle Service-Requests von dem State, gib mir das, ändere mir den State und wir mussten halt nur das GUI nachbauen. Das war, sag ich mal, der Haken an der Sache jetzt. Ja. Und der zweite Haken an der Sache, es ist doch nicht so ganz trivial, die Security vom Silverlight, vom Client, über den IIS zum TFS zu bringen. Weil klar, das sind dann drei Server, die im Spiel sind und Security mit Windows-Identifizierung, dann wird es halt schwierig. Aber es hat geklappt und im Endeffekt, der Kunde war relativ zufrieden, glaube ich. Da gab es sogar irgendein Feedback, es wird produktiv verwendet und es schaut sogar ganz gut aus eigentlich. Seitdem Silverlight, ich habe da eine Liste von Service-Requests. Man sieht, es gibt Subject, zum Beispiel rechts, ist halt ein eigenes Feld gewesen. Aber wir haben auch eine Area, wir haben einen State. Also wir verwenden genau diese Logik von den Workflows und implementieren das dann nachher genau so, wie der Workflow funktioniert. Zweite Ansicht vom Detail dazu jetzt. Das heißt, wir sehen, ich habe da mehrzeilige Textfelder, wir haben Work-Items, wir haben die Child-Elemente da drinnen, wir haben Childs, haben Widow-States. Das gleiche fast nur unten mit der Attachment-Ansicht. Ich kann auch die Attachments vom TFS anzeigen und öffnen. Also die gesamte Infrastruktur ausnutzen über dieses TFS-Client-API und im Silverlight anzeigen. Und die History. Auch das war ein Feature, wo ich sage, das nachzuprogrammieren, das wird heftig. Also eine komplette History über alles. Wir haben nichts machen müssen, außer Save vom TFS aufrufen und diese Daten in XML-Form anzeigen. Also, ja. Gut. Dann vielleicht nochmal kurz, so abschließend, zur kurzen Zusammenfassung. Das TFS, ja, eine Frage gibt es noch. Auf seinem Server. Das lief auf ihrer Infrastruktur. Aber ja, das war im TFS dann. Das sind alles Tasks. Wir haben nur die Applikation, wir haben damit, also ein Econ, wir haben das nur implementiert und das läuft beim Kunden. Beim Kunden läuft dort Silverlight auf ihren Webservern, auf ihren TFS. Wir haben es für sie entwickelt, das war's. Nein, nein, genau. Das war ihr Ticketsystem. Genau, richtig. Gut. Prozess-Template, das ist die Basis. MSF-Agile, Scrum-Template, CMMI. Hoffentlich haben wir es ein bisschen im Kopf. Die Work-Items dazu, das ist das Elementare. Customizing, man muss sich überlegen, im Normalfall, also ich glaube, vielleicht um wieder von dem Beispiel wegzukommen, das war eine Extremform. Ja, das wird man normalerweise nicht gleich so machen. Wir bewegen uns einmal im Bereich, ich nutze als Entwickler den TFS. Ja, und da entscheide ich mich, welches Prozess-Template verwende ich und was passe ich an. So wie die Beispiele vorher, Bug-Template erweitern, meine States vielleicht ändern, einen zweiten State einführen. Das sind die üblichen Customizing-Elemente eigentlich, glaube ich, ja. Aber trotzdem, ich finde es ganz gut zu wissen, es gibt auch dieses Client-API, es gibt zum Beispiel fürs Windows Phone eine App dazu, dass ich meine Reports anschauen kann. Ja? Ich brauche auf meinem TFS was installieren, dieses Open Data Protokoll und dann IIS brauche ich noch laufen haben und ich kann über mein Windows Phone meine nächtlichen Builds anschauen. Laufen die durch, habe meine Reports drauf. Das läuft auch über dieses TFS Client-API. Ist ganz, ganz fein. Gut, ja, und ich hoffe, dass wir trotzdem noch, wir alle durch unsere Projekterfahrungen ein bisschen mehr als reine MSDN-Papers vorlesen, so auf die Art, sondern da auch die Praxis mitgeben können. Deswegen noch da abschließend das Letzte, einfach überlegen, wozu brauche ich ein TFS, was kann ich davon ausnutzen. Ich glaube, wenn es irgendwelche Lizenzfragen gibt, ist der richtige Herr gerade gekommen. Das ist dann auch ein anderes Thema. Und ansonsten als Beratungsfirma, glaube ich, können wir auch gerne bei einigen Themen und Fragen da helfen. Und das allerletzte noch, bevor ich es vergesse, genau, das war ja der zweite Teil von diesem Praxis-Workshop. Es gibt auch noch diesen dritten Bereich, der betrifft dann nur Agile Testing. Nur, heißt aber doch, wo ich sage, ich würde es eigentlich jedem ans Herz legen, weil das Testen doch immer ein Stiefkind von den Entwicklern ist und ich glaube, da ja, lernt jeder was, wir alle. Dankeschön.